Community. Das sind unsere Geschichten.
Wir treffen heute Universitätsprofessor Daniel Kina. Er ist seit 1. Dezember Professor für Mikro-Nanomechanik der Werkstoffe. Und vielleicht können Sie uns am Anfang einmal kurz von Ihrem Leben erzählen. Wo sind Sie aufgewachsen, in die Schule gegangen? Und vielleicht ganz kurz, wie sind Sie überhaupt an die Montanuni gekommen?
Ja, grüß Gott, sehr gerne. Ich bin in Gmunden auf die Welt gekommen, ja, also am schönen Traunsee, genau genommen in Pinster, der kleine Ort vorher. Bin dort in die Grundschule gegangen, dann ins Gymnasium in Gmunden und habe dann die HTL in Vöcklabruck gemacht, Wirtschaftsingenieurwesen, also Maschinenbaubetriebstechnik, weil mir immer schon gefallen hat, dass man damit eigentlich in jeden Betrieb gehen kann. Man ist nicht auf Holz oder Stahl oder Kunststoff festgelegt, man versteht sehr viel von den technischen Eigenschaften von Materialien. Eine Bekannte dort, die ein paar Jahre älter war als ich, ging dann nach Leoben studieren und hat mir mal angeboten, mich mitzunehmen. Hat mir dann da beim Portier den Studienführer geholt, habe das durchgeblättert, habe gelesen bei Werkstoffwissenschaften, dass das wieder so alle Bereiche der Werkstoffe abdeckt und dass der Bedarf an Absolventen bei weitem nicht gedeckt werden kann. Und das war für mich ausschlaggebend, dass ich dann auch nach Leoben studieren gekommen bin.
Das heißt, Sie haben in Leoben schon Werkstoffwissenschaft studiert, ja, und auch, glaube ich, das Doktorat bei uns in Leoben gemacht?
Genau, und das Doktorat war dann hier in der Akademie der Wissenschaften, im Erich-Schmidt-Institut, aber ja, in Leoben, genau. Ich wollte eigentlich für das Doktorat schon ins Ausland gehen, war dann allerdings als Student in der Berufungskommission für den neuen Leiter des Instituts für Materialphysik. Was der gemacht hat, hat mir unglaublich gut gefallen und ich habe den Professor dem gefragt, ob er nicht einen Doktoranden suchen würde. Ich würde auch gerne nach Stuttgart kommen. Er hat aber dann den Ruf nach Leoben bekommen. Jetzt habe ich nicht aus Leoben weg müssen. Ich habe das, was ich sehr spannend fand, gleich in Leoben weitermachen können. Aber nach dem Doktorat war es dann wirklich Zeit rauszugehen. Ich war dann in München an der LMU und bin dann mit einem Schrödinger-Stipendium nach Berkeley gegangen, was mir sehr gut gefallen hat. Einfach diese weltführendes Forschungsinstitut auf den Hügeln gegenüber von San Francisco. Man sitzt mit den besten Leuten, die es gibt, oben am Hügel, schaut runter auf San Francisco. Das war einfach super. Ja. Komme ich auch nach wie vor gern wieder zurück dorthin, habe ein paar gute Kollegen und Freunde. War wirklich wichtig, im Sinne der persönlichen Entwicklung einmal zu sehen, wie an anderen Unis gearbeitet wird, wie die Abläufe sind, wie die Leute denken, wie sie interagieren, wie sie netzwerken. Das ist in anderen Ländern einfach anders und da kann man viel lernen.
Und dann sind Sie ja wieder zurückgekommen zu uns nach Leoben.
Genau, also dieses Schrödinger.
Ich glaube immer am Erich-Schmidt-Institut.
Ja, also ich glaube, allein während meiner Doktorarbeit kam mein Gehaltscheck vom Material Center Leoben, von der Akademie der Wissenschaften und von der Universität. Aber örtlich habe ich mich nicht zu sehr verändert. Ja, das war eigentlich immer dieses Gebäude. Auch das war eigentlich eine ganz glückliche Fügung. Das Schrödinger-Stipendium ist ja befristet. Das waren damals maximal 2 Jahre. Und es war dann eigentlich klar, es muss irgendwas anderes her. Und ich hatte ein Angebot, in Berkeley zu bleiben. Ich hatte ein Angebot aus Oxford. Ich hatte ein Angebot von der ETH in Zürich. Von der EMPA. Aber das waren alles befristete Stellen auf 3, 5 Jahre. Und dann waren diese QV-Stellen in Österreich gerade neu zu haben. Und das war schon wirklich spannend, weil damit war plötzlich eine Perspektive da. Eine Perspektive nicht auf 2 Jahre oder 3 Jahre, sondern wirklich auf länger. Privat hat es auch gepasst. Meine damalige Lebensgefährtin war in Österreich. Ne? Da war die Trennung mit Kalifornien schon relativ mühsam über die Zeit. Insofern war ich wirklich glücklich, wie ich dann diese QV-Stelle mich da beworben habe und die bekommen habe. Ja, weil das war einfach deutlich besser wie das, was sonst verfügbar war und damit sehr attraktiv für mich und darum bin ich wieder zurückgekommen. Ich muss gestehen, das war nicht mein Plan, ja, aber ja, hat sich so ergeben.
Ja, ein Glück für die Universität, muss man sagen. Ja, ja. Ja, und vielleicht kommen wir jetzt da auf die Forschung zu sprechen. Vielleicht können Sie einmal erklären, was Ihre Hauptforschungsgebiete sind. Das ist ja, glaube ich, sehr komplex.
Ja, wie gesagt, ich finde gar nicht so. Also mich interessiert eigentlich alles, was klein wird. Wenn Sachen klein werden, dann hat man mehr Grenzflächen, hat mehr Oberflächen, dann verändern sich einfach die Materialeigenschaften ein bisschen. Wenn ihr ein großes Stück Kupfer nehmt und ein bisschen ein kleineres Stück Kupfer, da ändert sich nichts. Ja? Das hat schon Archimedes gefunden. Wenn ich aber wirklich klein werde, wie man es jetzt zum Beispiel in der Mikroelektronik hat, dann kommen plötzlich Grenzflächeneigenschaften und so zu tragen. Dinge, die wir uns im normalen Leben nicht so wahrnehmen, die aber sehr starke Auswirkungen auf die Materialeigenschaften haben können. Und wenn man das versteht, dann kann man es nutzen, um Eigenschaften zu manipulieren. Und das macht halt richtig Spaß. Ja? Weil dann ist es, um beim Beispiel Kupfer zu bleiben, Kupfer, nicht gleich so ein butterweiches Material, das man biegen und ziehen kann in alle Ewigkeit, sondern wenn man die Mikrostruktur richtig aufbaut, dass das sehr, sehr fein wird oder vielleicht sehr viele Zwillinge hat, dann hat das plötzlich ganz andere Eigenschaften. Das ist aber was, das funktioniert nur, wenn man im Bereich vom Bruchteilen des H-Durchmessers ist. Ja, das ist nichts, was auf konventionellen Mikrostrukturdimensionen funktioniert. Ja. Naja, und nachdem all diese Prozesse sehr lokal sind, sehr klein sind, ist mein menschliches Auge eh nicht mehr irgendwie weiterführend, weil ich nicht genau genug hinschauen kann. Ich brauche Mikroskope. Und aus dem Sinn bin ich eigentlich schon vor Jahren dazu übergegangen, dass ich die Versuche gleich im Mikroskop durchführe. Also ich schaue einfach zu dabei. Und darum habe ich vorhin gemeint, ich finde es gar nicht so kompliziert, weil wir haben mechanische Messdaten, die sagen uns was über jetzt, sagen wir, die Festigkeit, das Verformungsvermögen des Werkstoffs, über seine Brucheigenschaften. Und wir haben das komplette Video, was passiert ist. Und dann können wir jetzt vielleicht differenzieren oder uns nicht einig sein in Interpretation der Ergebnisse. Aber wir sehen beide, was passiert ist. Keine Ahnung, das hat sich verformt und ist irgendwann bis ganz dünn geworden und gerissen. Oder das ist spröd gesplittert entlang dieser Grenzfläche. Aber wir sehen ja, was passiert ist. Und wir können uns das nachher noch 100-mal anschauen. Also ich finde es gar nicht so kompliziert, weil es ist ein bisschen wie Fernschauen. Ich sehe, was passiert ist. Und damit kann man es in meinen Augen eigentlich recht leicht interpretieren.
Aber geht es da auch darum, dass man Fehler findet oder Vorhersagen treffen kann, zum Beispiel wie lang etwas standhält an einer bestimmten Belastung? Geht es auch darum, dass man diese Fehler vorhersagen kann?
Genau. Sie können sich das so vorstellen, wenn wir jetzt einen modernen Werkstoff nehmen, nehmen wir einen hochfesten Stahl, ja, dann ist das jetzt nicht eine Phase. Da haben wir viele verschiedene Phasen, die diesen Werkstoff aufbauen und in dem Zusammenspiel erreichen sie die Eigenschaften, die das Bauteil makroskopisch aufweist. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist der limitierende Faktor? Und mit so kleinen Techniken kann ich jetzt reingehen und kann jede einzelne Mikrostrukturkomponente prüfen und sagen, schau, die ist verformbar, die ist verformbar, die ist verformbar, die ist spröd. Also wenn es ums Verformungsverhalten geht, ist das der Problemkandidat. Also ich schaue nicht nachher auf die Bruchfläche eines großen Bauteils und sage, was hat denn jetzt aufgeben? Sondern ich kann in die einzelnen Komponenten reingehen oder Bestandteile und sagen, das ist der Schwachpunkt. Können wir das vielleicht verändern? Können wir das vielleicht verbessern? Dann sollte auch das ganze makroskopische Teil länger halten. Ja, und damit, man kann die Fragestellung einfach ins Kleinere, in die einzelnen Bestandteile runterbrechen und damit recht schön sagen, das bringt's und das weniger. Ja? Oder bei Bruchprozessen, man kann es einfach anschauen, wenn Sie jetzt denken an sowas wie so Ziegelwandstruktur, wie man es von der Abalone, von der Muschel kennt, ja? Die so bruchzäh ist. Das wissen wir, Muscheln brechen wirklich schwer. Ist die Frage, sind es die einzelnen Kristallite, die so bruchzäh sind, oder ist es die Verhakung, die sie so bruchzäh macht? Woran liegt es denn? Ja, wir können jetzt hergehen und können einerseits die ganze Muschel prüfen, wir können nur einen Kristallit prüfen, wir werden feststellen, der ist ziemlich spröd. Wir werden zum Schluss rausfinden, die Verhakung, die ist es eigentlich, was ausmacht. Das ist die Verhakung dieser Kristallite untereinander, die trägt so viel zu der Bruchzähigkeit bei. Ja? Wenn ich das verstanden habe, kann ich natürlich versuchen, das zu kopieren und auf industrielle Werkstoffe zu übertragen. Ja?
Das heißt, Sie schauen sich auch oft oder manchmal auch Natur- oder biologische Phänomene an und versuchen das auf Materialien zu übertragen, um diese reißfester, härter, stabiler zu machen?
Ja, ich meine, die Natur ist mit Sicherheit der Ingenieur, der die meiste Erfahrung und die längste Zeit hatte, seine Werkstoffe zu perfektionieren. Mit minimalem Energieaufwand. Ja? Und wir versuchen das tatsächlich von, sage ich mal, herausragenden Werkstoffen, die eben bekannt sind in der Natur als besonders bruchresistent oder besonders hart, zu lernen und das zu übertragen. Und es zeigt sich auch, da haben in der Regel sehr feine Mikrostrukturen, also nanostrukturierte Materialien, irgendwelche Oxidkristalle, die in einer amorphen Matrix eingebettet sind oder so, wo es wieder sehr dezidiert um die Grenzflächeneigenschaften geht und mit denen die Natur es eben schafft, dass sie Beißwerkzeuge oder Fäden oder solche Sachen oder Panzerschutzobjekte unglaublich tolle Eigenschaften gibt. Ja? Und wir können das jetzt nicht eins zu eins kopieren, also so gut sind wir noch nicht. Aber wir können die Prinzipien identifizieren und versuchen, das im Rahmen unserer Möglichkeiten nachzustellen. Ja? Und da kann man einfach wirklich was lernen. Und es macht auch Spaß, einmal ein bisschen was anderes nachzudenken, wie sich so eine Muschel ernährt, ja, oder warum so ein Spinnenfaden so fest ist. Und einmal ein bisschen außerhalb der Box zu denken, in der man sich normal aufhält. Also ich finde das echt lustig.
Und als neuer Professor werden Sie ja auch Vorstellungen haben, wie Sie Ihr Team gestalten, wie schaut es aus in Richtung neue Forschungsvorhaben und vielleicht auch, wie sehen Sie das Thema Lehre, was ist Ihnen dabei sehr wichtig? Vielleicht, dass wir auf die beiden Komponenten noch zu sprechen kommen.
Ich fange vielleicht mit der Lehre gleich an. Ich freue mich sehr darauf, die Studenten wieder zurück im Hörsaal zu haben. Es ist einfach ganz was anderes, wenn man im Hörsaal direkt interagiert. Es kommen viel mehr Fragen. Man merkt doch einfach an den Studierenden im Hörsaal, ob vielleicht eine Pause nötig ist, ob man Anekdote bringen sollte, weil die Aufmerksamkeit schwindet oder ob man mal durchlüften sollte. Das ist in einem Online-Meeting viel, viel schwieriger. Das ist auch für mich schwieriger, weil ich sitze halt auch nur vor dem Computer und schaue auf den Bildschirm. Ich laufe normal sehr viel rum. Also im Hörsaal stehe ich nie an einem Fleck, sondern bewege mich, schmier mal schnell was an die Tafel, arbeite mit Händen und Füßen so auf der Art und vor dem Computerbildschirm, das ist auch nicht mein Naturell. Also ich werde da in meinem Habitus eingeschränkt. Und ich glaube, für die Studenten ist es nicht so spannend, nur vom Bildschirm zu sitzen. Also ich freue mich sehr, dass wir das wieder in Person machen, dass man wirklich die direkte Interaktion wieder hat. Da kommen einfach viel mehr Fragen. Ja. Und wie gesagt, ich versuche es auch da, wo es geht, also gerade bei meinen Spezialvorlesungen, da gibt es viele Videos. Ich zeige Ihnen einfach, was wir gemacht haben. Ich weise sehr gerne auf Dinge hin, wo man aufpassen muss, wo man was falsch machen kann. Und ich habe auch die Videos dazu, weil ich habe das alles schon falsch gemacht und wir haben halt ein Filmchen von diesem falsch gelaufenen Experiment. Das heißt, man sieht ganz genau, das ist jetzt nicht so gegangen wie geplant. Ja?
Also aus Fehlern lernen so.
Ja, und ich habe sehr viele von denen in den letzten Jahren selber gemacht, genau. Und versucht das halt einfach so weiterzugeben, dass man sagt, Schatz, das in dieses Loch bin ich schon gefallen, macht's das nicht. Ja? Weil, ne? Dann fängt man halt wieder von vorne an. Das ist halt irgendwie ganz schön, wenn man halt so Versuche in einem Mikroskop macht und dann im Prinzip wie beim Fernsehen aufnehmen kann. Man hat auch die Fehlschläge. Über die redet man vielleicht nicht so gern, aber sie sind unglaublich lehrreich. Ja? Das ist nichts, was man publizieren kann. Aber man kann es den Studierenden mitgeben und sagen, pass auf, das habe ich schon falsch gemacht. Die Lektion haben wir gelernt. Macht es das nicht da. Ja? Macht es gescheiter. Und was die Forschung angeht, ja, was ich sicher machen möchte, ist dieses quasi ein bisschen bioinspirierte Weitertreiben. Es gibt auch im Bereich der additiven Fertigung mittlerweile Verfahren, die auf sehr kleinem Maßstab funktionieren. Auf der Polymerseite haben wir schon so ein Gerät über FFG-Infrastruktur-Initiative angeschafft vor ein paar Jahren. Wenn man es jetzt vielleicht noch schaffen würde, so etwas Ähnliches im Metallbereich anzuschaffen, dann könnte man langsam darüber nachdenken, so nanostrukturierte, hart-weich-Komposite. Und das ist was, was die Natur oft verwendet, ja, diese Kombination aus harten und weicheren Werkstoffen. Ja. Dann könnte man vielleicht langsam darüber nachdenken, wirklich solche herausragenden biologischen Materialien ein bisschen zu kopieren. Nur immer nicht ganz auf dem Maßstab, wie es die Natur macht, aber es geht mehr in die Richtung. Und wie gesagt, es braucht die kleinen Dimensionen mit konventionellen 3D-Druckern auf, sage ich mal, Mikrometer, Millimeter Maßstab kommt man nicht auf die Längenskalen, die es bräuchte, um die Effekte zu nutzen. Und das andere, was ich gerne machen möchte, das ist ein bisschen eine mittel- bis langfristigere Geschichte. Ich verwende halt auch sehr gern und recht viel Transmissionselektronenmikroskopie. Das ist aber halt jetzt nicht das Einfachste. Nicht das einfachste Gerät, nicht das günstigste Gerät. Das hat sehr viele Knöpfe, sehr viele Linsen. Es gibt Möglichkeiten und Ansätze, dass man einiges untersuchen, was man in einem Transmissionselektronenmikroskop macht, in einem normalen Rasterelektronenmikroskop macht. Und Rasterelektronenmikroskope, ich würde mal sagen, in Leoben gibt es sicher 20. Transmissionselektronenmikroskope gibt es 4. Und das ist schon extrem hohe Dichte für unsere Uni, also das sind wir wirklich gut. Aber einfach nur, es gibt viel mehr Raster als Transmissionselektronenmikroskope. Und ich würde einfach gerne einige der Techniken portieren vom, sage ich mal, leistungsfähigeren Transmissionselektronenmikroskop ins günstigere, einfachere und auch zugänglichere Rasterelektronenmikroskop. Und damit vielleicht diese Untersuchungsmethoden, diese Art der Versuche breiter zugänglich machen. Ja? Weil, ich sage mal, die Hürde ist sicher höher, in so ein Transmissionselektronenmikroskop zu gehen, was die ganze Probenvorbereitung, Geräteeinschulung und so weiter angeht, als in ein Rasterelektronenmikroskop. Also wenn wir es schaffen, einen Teil der Methoden zu übertragen, durchführbar zu machen in dem einfachen und günstigen Gerät, dann könnte man diese Sachen, die ich so gern mache, einfach breiter aufstellen. Dann könnte man das zugänglicher machen für viel mehr Gruppen in Leoben und auch international. Und ich glaube, das wäre richtig cool. Also ich würde wirklich gern sehen, wenn das mehr Leute machen. In Leoben, aber auch international. Weil das ist was, was ich gern habe, was mir Spaß macht, und wenn das mehr machen, ist lustiger. Und das wäre so ein mittelfristiges Ziel.
Sie haben Fehler angesprochen vorher. Ich muss sagen, wenn ich mir so Ihre Liste an Publikationen und dann an Preisen anschaue, dann haben Sie die Fehler ja nicht so ausgewirkt. Also Sie sind ja einer der führenden Materialwissenschaftler und haben ja uns immer erfreut mit diversesten Auszeichnungen. Ein ganz besonderer, glaube ich, würde ich sagen, war eben der Consolidator Grant, den Sie 2017 bekommen haben. Mhm. Wie wichtig sind solche Auszeichnungen? Oder gibt es eine andere, wo Sie jetzt sagen, die ist Ihnen auch sehr wichtig? Das hat Sie weitergebracht in Ihren Forschungsarbeiten oder hat eine persönliche Bedeutung für Sie gehabt?
Das muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Also es gibt ein paar Auszeichnungen, die mich sehr gefreut haben. Wenn man zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Materialwissenschaft den Masing-Preis kriegt, das ist, sage ich mal, so der Nachwuchspreis, dann ist das schon toll, wenn man irgendwie wahrnimmt, der große Bruder in Deutschland nimmt den kleinen Herrn da aus Österreich als ein aufstrebendes Talent wahr, muss ich sagen, das tut auch gut. Ja? Oder wenn man von der Elektronenmikroskopie ausgezeichnet wird, dass man sagt, okay, die finden es gut, was ich gemacht habe. Ja? Gibt ja, die Elektronenmikroskopie hat unglaublich viele Facetten. Ja? Wenn man da mal so einen Preis kriegt, wo quasi dann die Kollegen alle sagen, du, das ist gut, also das tut schon auch gut. Aber Sie haben völlig recht, also dieser Consolidator Grant, das war schon ein ziemlicher Homerun. Man muss sich vorstellen, das sind 2 Millionen Euro für 5 Jahre, um einfach einer Idee, die man hat, nachzugehen. Das hat man nicht so oft. Ja? Normalerweise gibt es Ausschreibungen, da muss man einen Antrag schreiben, dann hat man vielleicht 3 Jahre Zeit mit einem Mitarbeiter in diese Richtung zu arbeiten. Und normalerweise braucht man schon Vorarbeiten, um zu zeigen, ja, das können wir eh schon, die Richtung haben wir eh schon was gemacht. In dem Fall hat man ein Team von 5 Leuten oder mehr, das über 5 Jahre an einem natürlich breiteren Feld arbeitet. Also das ist schon ein Luxus, den man sonst nicht hat. Also nicht so als kleiner Wissenschaftler, der sich seine Forschungsgruppe, sage ich mal, selber zusammenfinanzieren muss. Weil so große Brocken kriegt man nicht leicht auf einmal. Das wäre vielleicht ein Christian-Doppler-Labor, was in die Richtung geht. Ja? Oder ein Startpreis vom FFF, aber dieser Consolidated Grant, das ist schon eine tolle Sache. Weil es auch mit relativ wenig Administration verbunden ist. Also ziemlich wenige Hooks attached. Ja? Also das ganze Berichtswesen hält sich in Grenzen und das ist ein ziemlich gutes Geld über relativ lange Zeit. Also, und das Renommee kommt auch mit. Also die Anfragen haben sich dann schon gehäuft. Das war ganz lustig, das war wahrscheinlich die Arbeit von mir, die am meisten gelesen wurde. Ich habe es damit in die Kronenzeitung geschafft. Als Krone der Wissenschaft. Und lustigerweise, als diese Krone erschien, ich lese die normal nicht, habe ich mit meiner Frau ein Thermenwochenende gemacht. Wir spazieren halt im Bademantel durch die Gegend. Liegt da diese Kronenzeitung überall zur freien Entnahme. Man sieht richtig, wie jemand das durchplattelt. Und dann so hin und her schaut und sie denkt, ah, die Glatze kommt ihm bekannt vor. Ja. Also ich glaube, meine wissenschaftlichen Arbeiten haben noch nicht so viele Leute gelesen wie diese eine Seite in der Krone.
Ja. Ist auch wichtig.
Genau. Und da haben die gelesen, ja, das ist tolle Arbeit, die in Leoben gemacht wird. Ja. Und das ist halt auch wichtig für die Uni, damit man einfach auch wieder als attraktive Lernforschungsstätte wahrgenommen werden.
Ja, dann sage ich danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Und wünsche Ihnen in dem neuen Aufgabengebiet in Forschung und Lehre alles Gute.
Danke.
Und ich denke, wir werden ja noch öfters miteinander zu tun haben und von Ihren Erfolgen auch mitnaschen können.
Würde mich freuen, danke, danke, sehr gerne.
Montan-Universität Leoben. Alles außergewöhnlich.